Ich habe einen Auftrag gekriegt von eurem Pastor Klaus Silber, dass ich heute hier über Leiterschaft predigen soll, ja, über die Basics von Leiterschaft, also wie Gott uns gebraucht in seinem Reich, in seine Herrschaft auszubreiten. Also das finde ich sehr cool, weil das ist natürlich als Referent für Leiterentwicklung sozusagen auch einfach mein Thema. Und er hat gesagt, Michael, denk dran, wir haben ja zusammen diesen Leiterschafts-Workshop im Januar, 25. Januar, dann bin ich wieder hier bei euch. Macht doch den Leuten mal Lust, dann bei diesem Workshop mit an Bord zu sein. Und das versuche ich so ein bisschen. Also, dass ihr schon mal wisst, im Januar geht es dann hier weiter. Ich möchte starten mit so einem kleinen Einblick auf das, oder mit so einem kleinen Blick auf das Herz Gottes, weil mir das total wichtig ist, in so einem Zusammenhang, dass wir uns anschauen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Wer ist Gott? Gott könnte alles alleine machen. Ne, wir sagen ja, es ist Reich Gottes, also es ist sein Ding. Er könnte es alles alleine machen. Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist überall gleichzeitig. Er könnte alles alleine machen, er ist perfekt und vollkommen und er bräuchte uns nicht. Aber er beruft Menschen, dass wir ihm helfen, seine Herrschaft auszubreiten. Ey, das ist total cool, finde ich. Ja, also Gott ist da, Gott lädt uns ein, er lädt dich ein, etwas beizutragen. Und ich überlege mir, wie ist es für euch hier? Seit wann gibt es die FEG Schwerin? Es muss doch Leute geben, die das wissen, oder? Ja? Seit wann? 92. Seit 92. Ja, also 1992. Das sind roundabout 33 Jahre, ne? So ungefähr. Finde ich sehr, finde ich doch echt erstaunlich, dass Gott in diesen 33 Jahren hier Menschen gebraucht hat, um seine Herrschaft auszubreiten. Ist das nicht cool? Ja, er hätte es alles alleine machen können, aber er hat gesagt, nö, ich gebrauche dich, ich brauche dich, ich möchte dich mit einbeziehen. Also Gott freut sich am Miteinander, am Zusammenspiel, an Zusammenarbeit. Gott freut sich an Teamwork, ja, um es mal so zu sagen. Und wenn wir jetzt hier länger Zeit hätten, dann könnten wir darüber ins Gespräch kommen, worüber hat Gott sich denn in letzter Zeit gefreut an eurer Gemeinde? Und ich glaube, er würde eine ganze Menge Sachen aufzählen und sagen, das war toll, da hat die Person einen Fortschritt gemacht, da ist was entstanden, da sind Dinge in Bewegung gekommen, da ist jemand zum Glauben gekommen. Gott freut sich, wenn er euch zuguckt, ja, und sagt, ey, hier sind Menschen, die vertrauen mir und wir packen es gemeinsam an. Also, es ist einfach mal so eine Frage, vielleicht ein bisschen ungewohnt, worüber hat Gott in letzter Zeit mal so gelächelt über euch? Und sich gefreut. Letzten Sonntag, okay, also das ist ja schon auch 7 Tage her, vielleicht eine Taufe. Okay. Dann, Gott beruft Menschen. Und zwar ist es ja so, dass wir eine wunderbare Aufgabe haben. Und es ist auch so, dass Gott uns Anteil geben möchte. Er beruft uns, dass wir mit ihm Gemeinde bauen. Und das bedeutet, dass wir miteinander auch gehen. Also Jesus, der Sohn, Gott der Vater und Gott der Heilige Geist, wir miteinander gehen durch die Erfolge letzten Sonntag und auch durch die Misserfolge. Die gibt es ja auch. Ne? Also funktioniert ja auch nicht immer alles super glatt und manchmal gibt es Stress und auch Unversöhnlichkeit und sowas. Ich habe vorhin darüber gesprochen. Aber der Wert liegt für Gott nicht darin, dass wir immer Ziele erreichen. Die sind auch wichtig. Der Wert liegt für Gott im Miteinander. Der Wert liegt darin, dass du dabei bist. Das ist für Gott wichtig. Und Gott nutzt natürlich die Erfahrungen, die wir erleben, die wir machen, dadurch, dass wir miteinander unterwegs sind, um uns zu formen. Da werde ich auch noch ein bisschen drauf eingehen gleich. Dass wir im Glauben wachsen. Und wo ist Wachstum bei dir sichtbar geworden in letzter Zeit? Spannende Frage, aber das ist das, was Gott, wenn wir mit ihm unterwegs sind, was er gebraucht, die Erfolge und die Misserfolge. Und natürlich, Gott belohnt auch unsere Hingabe und unseren Einsatz. Am Ende wird er sagen, du guter und treuer Diener oder du gute und treue Dienerin, es war mir eine Freude, mit dir unterwegs zu sein. Ja, wenn wir einmal vor ihm stehen. Also das ist so ein bisschen das Herz Gottes. Und deswegen finde ich, habe ich eine wunderbare Aufgabe, Menschen in Leitung zu ermutigen, weil es sich lohnt. Also, ich möchte heute so ein bisschen darauf eingehen, was ist das, wozu hat Gott dich berufen, wie will er dich gebrauchen, was ist das, was er für dich auf dem Herzen hat. Okay, das ist so ein bisschen das Herz Gottes. Wir gehen mal zu dieser Story hier, Lukas 5, die Verse 1 bis 11, die wir vorhin gehört haben. Da ist ja Jesus am See Genezareth und er lehrt Menschen über das Reich Gottes und dann bittet er Petrus, ihn mit dem Boot etwas vom Ufer wegzufahren. Ja, also damit er besser sprechen kann. Irgendwie auch so nett, finde ich. Und nach der Predigt fordert er Petrus auf, die Netze noch einmal auszuwerfen. Petrus war vorher schon die ganze Zeit unterwegs gewesen. Fische fangen war nicht so doll. Und Petrus gehorcht wieder besseres Expertenwissen, was er hat. Und erstaunlicherweise fangen sie eine riesige Menge Fische. Und daraufhin beruft Jesus ihn und seine Gefährten in die Nachfolge und beauftragt sie, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und diese Ereignisse, die wir vorhin ein bisschen länger gehört haben, aus Lukas 5, die ich jetzt nochmal zusammengefasst habe, die geschehen ja innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums. Das sind ein paar Stunden, so wenn man das so liest. Und sie stehen am Anfang der Berufung des Petrus. Und dennoch lassen sich ganz allgemeingültige Prinzipien über unser Miteinander im Reich Gottes davon ableiten. Und wenn es bei Petrus am Anfang so gelaufen ist, dann bedeutet das nicht, dass auch bei uns alles am Anfang passiert, sondern diese Dinge, die kommen immer wieder. Ja, das ist mir ganz wichtig, die kommen immer wieder. Und es kann sein, dass für dich heute 5 von diesen Punkten völlig unwichtig sind, aber einer besonders wichtig. Und für jemand anders ist der zweite Punkt besonders wichtig und die anderen nicht so entscheidend. Und das ist in Ordnung. Und wenn du in deinem Leben schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, dass diese Dinge immer wieder kommen. Die werden immer wieder Thema sein. Und auch bei Petrus waren sie immer wieder Thema. Aber sie kommen, diese Leiterschaftsprinzipien, kommen bei Jesus hier, als er Petrus beruft, ganz am Anfang auf jeden Fall vor. Also werde ich einfach mal heute sehr zackig auf diese Prinzipien eingehen und du entscheidest, was ist für mich wichtig, aber vielleicht legt dir Gott auch irgendetwas aufs Herz und sagt, hör mal, da möchte ich dich ermutigen, herausfordern, vielleicht korrigieren. Also starten wir mit dem ersten. Ich lese mal vor. Ich hoffe, ich kann meine eigene Schrift lesen. Ja, also Vision. Erste Leiterschaftsprinzip. Vision vor Aufgabe. Vision vor Aufgabe. Jesus sagt, von nun an wirst du Menschen fischen. Petrus war ein einfacher Fischer, ein Kleinunternehmer. Er war ein Experte auf seinem Gebiet. Ja, er kannte sich mit Fischen aus und jetzt soll er auf einmal nicht Fische fischen, sondern Menschen fischen. Das ist echt ein völlig anderes Kaliber. Und möglicherweise hat er gesagt, oh, wie soll das denn gehen? Da habe ich überhaupt keine Idee und keine Vorstellung, wie das funktionieren soll. Und im Reich Gottes, da wo Jesus regiert, da ist die Vision, ja, also das, was Gott für uns hat, in aller Regel so groß, dass wir sie mit rein menschlichen Mitteln nicht erreichen können. Ja, und das ist hart. Wir können das, was Jesus von uns will, wie er uns gebrauchen möchte, mit rein menschlichen Mitteln nicht erreichen, mit rein unserer Erfahrung, mit unseren menschlichen Kräften. Und möglicherweise löst es bei dem einen Staunen aus, oh, das ist ja irre, dass Gott so eine Riesenvision hat und bei anderen möglicherweise auch Ängste. Wie soll das denn gehen? Jesus hat seinen Jüngern gesagt, am Ende, als er kurz bevor er in den Himmel aufgenommen wurde, mir ist alle Macht gegeben. Ich kann alles, sagt Jesus. Und deshalb macht zu Jüngern und lehrt sie alles, tauft sie. Und dann kommt ja eine krasse Aussage. Er sagt, macht das bitte nicht in eurem Umkreis, in eurem Freundeskreis, auch nicht in Jerusalem und auch nicht in Israel oder Judäa oder Galiläa, da wo sie gewohnt haben, sondern alle Welt. Ja, wie irre ist das denn? Die ersten Jünger hören von Jesus,
macht alle Welt zu meinen Jüngern. Das ist meine krasse Vision. Und diese Vision war so groß, dass sie mit menschlichen Mitteln nicht zu erreichen ist. Und das gilt generell auch für uns heute. Wenn Jesus eine Vision für dich hat, dann wird sie so groß sein, dass du echt vertrauen musst. Dass es nicht geht mit deiner eigenen Kraft, sondern dass du sagen musst, Jesus, alleine bringe ich das nicht. Aber wenn du es willst, dann vertraue ich dir, dass du mich dabei gebrauchst. Hier sind wir ja in Schwerin, wunderschöne Stadt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg galt ja in der ehemaligen DDR der Glaube als bürgerlich und auch als rückständig. Und man hat ja alles, was religiös war, auch verdrängt aus dem öffentlichen Leben. Es gab so Nischendasein. Ne? Leute, die hier gelebt haben, damals wissen das besser als ich. Und heute sind die allermeisten Menschen hier in Schwerin und in Mecklenburg-Vorpommern areligiös. Sie sind unbeschriebene Blätter. Haben überhaupt keine Idee für etwas Übersinnliches. Und hier lebendige Gemeinde zu bauen, in Schwerin, das ist eine Wahnsinnsvision vor dem, was ich gerade beschrieben habe. Das ist mit menschlichen Mitteln nicht zu machen. Aber das ist die Vision. Das ist die Vision. Und Jesus sagt, das möchte ich für euch, für Schwerin. Alleine kriegt ihr das nicht hin, aber ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also die Vision ist immer größer als die Aufgabe. Es ist ein großes Vorrecht, dass Jesus uns damit einbezieht. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich so mit Leiterinnen und Leitern unterwegs bin, dass Menschen, wenn sie nur die Aufgabe im Blick haben, was sie alles tun müssen, ja, dass sie oftmals müde werden, ausbrennen, dass sich der Blick verengt von der Schönheit der Vision, von der Schönheit Gottes auf das, was so schwer ist. Vielleicht kennst du das. Und dann gibt es Frust, weil die Dinge nicht so funktionieren, die Frust über das eigene Unvermögen, auch Frust über andere. Das passiert dann auch. Und deswegen, ich habe ja gesagt, ich bin in dieser kleinen FEG in Neustadt auch unterwegs, deswegen ist mir das immer wieder wichtig, dieses große Bild zu zeichnen. Wie ist das Herz Gottes? Wie ist Gott? Und wie möchte er uns gebrauchen? Immer die Schönheit der Aufgabe zu beschreiben und Gottes Möglichkeiten, dass er mehr hat, als wir bisher sehen. Und das wünsche ich euch auch. Also das ist so das erste Leiterschaftsprinzip. Das zweite, Beziehung vor Auftrag. Ich bin in vielen Gemeinden unterwegs. Ich mache Gemeindeleitungscoaching, Begleitung von Leiterinnen und Leitern, Konfliktklärung und alles Mögliche. Und ich erlebe viele Leute, die haben ein großes Herz, ja, und setzen sich schon über viele, viele Jahre in Gemeinde ein. Und das begeistert mich, das finde ich echt ganz großartig. Und immer wieder, wenn ich dann komme, dann sprechen wir auch drüber, was man alles machen könnte. Ja, also da sind dann Leute, die haben auch ganz viele Ideen und so weiter. Und mir fällt auf, dass wir in unseren Gemeinden ziemlich gut darin sind, immer wieder zu überlegen, was wir alles machen können, aber wir machen es dann nicht. Ja, also vielleicht ist es hier auch nicht so der Fall, aber es ist so ein bisschen manchmal so eine Umsetzungsschwäche. Und wenn ich dann in Gemeindeleitung bin, dann trainiere ich sie mit ihnen. Ne? Um was geht es? Wer soll es anpacken? Mit wem gemeinsam und bis wann? Ja, also da bin ich manchmal auch echt richtig gemein. So. Und bis wir diese Punkte dann ausgefüllt haben. Also wir haben einen Auftrag, wir haben Aufgaben. Und dennoch ist für Jesus die Beziehung mit uns und dass wir sie miteinander haben, immer wichtiger als der Auftrag. Jesus spricht hier Petrus persönlich an. Er beobachtet ihn, wie er fischt. Er kommt mit ihm ins Gespräch. Da entsteht Beziehung. Und das ist mir total wichtig, dass wir das im Blick haben. Was Jesus vor allem möchte, ist, er möchte Zeit mit dir verbringen. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Heute, jetzt. Qualitätszeit. Er möchte dich mit der Liebe des Vaters erfüllen. Er möchte seine Pläne, seine Ideen in dein Ohr flüstern und gucken, wie du reagierst. Er möchte mit dir darüber ins Gespräch kommen, wie sich das für dich anfühlt und wo du seine Unterstützung brauchst und wo er dich besonders ermutigen, dir besonders helfen kann. Wir hatten jetzt die Tage in Neustadt, habe ich ja erzählt, ich bin in dieser kleinen Gemeinde auch noch ein bisschen nebenher Pastor, da hatten wir Mitgliederversammlung. Und da haben wir als Gemeindeleitung, haben wir so ein bisschen erzählt, wie wir arbeiten. Ja, ich finde, dass die Gemeinde hat ein Recht zu wissen, dass es richtig cool ist, in der Gemeindeleitung zu sein. Das ist bestimmt hier bei euch auch so. Dann haben wir erzählt, wir essen erstmal gemeinsam. Dann tauschen wir uns aus und dann beten wir und dann sprechen wir auch über unsere persönliche Entwicklung. Es geht nicht nur um die Aufgaben in der Gemeinde, sondern wie Gott uns weiterführt. Und einer meiner Highlights letzte Woche war, wie diese drei Ältesten, mit denen ich unterwegs bin, dann erzählt haben, wie Gott sie im letzten Jahr weitergeführt hat. Wie er sie herausgefordert hat zu wachsen. Nicht mehr über jedes Stöckchen zu springen, mehr Zeit im Gebet zu verbringen zum Beispiel, vielleicht auch Dinge loszulassen, nicht hinter jedem herzuräumen. Und ich habe gedacht, boah, das ist cool. Jesus verändert Menschen und das ist ihm im Zweifelsfalle viel wichtiger, als dass wir unsere Aufgaben erfüllen. Also, wenn wir am 25. Januar hier über Leitung auch sprechen miteinander, und dann wird es echt auch ein Workshop sein, da wird es auch viel um Technik gehen. Aber die Beziehung ist immer wichtiger. Gehorsam trotz Erfahrung. Also wir sind bei 3. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich durchkomme hier mit diesen 6 Punkten. Aber ich glaube, es wird einigermaßen gehen. Gehorsam trotz Erfahrung. Petrus hat die ganze Nacht gefischt und er hat nichts gefangen. Wie fühlt sich das an? Seid ihr noch bei mir? Wie ist das? Wie ist das für Petrus? Er hat die ganze Nacht gefischt, er hat nichts gefangen. Wie fühlt sich das an? Es ist frustrierend. Es ist tödlich frustrierend. So, und dann kommt Jesus, dann kommt so jemand um die Ecke als Nicht-Experte und sagt ihm, hör mal, ich habe mal eine Idee. Fahr mal tagsüber raus und wirf deine Netze aus. Gegen jede Fischereierfahrung habe ich mir sagen lassen, dass das Unfug ist, sowas zu machen. Ja, ich habe das selber nie ausprobiert. Aber ich könnte mir vorstellen, was in Petrus vorgeht. Ja, er sagt, nee, das kann nicht funktionieren. Jesus, du hast keine Ahnung, ich bin der Experte. Er könnte auch zum Beispiel sagen, ey, was sollen die, wir fahren raus, es funktioniert nicht, was sollen die Leute denken? Ja, also Angst vor Blamage könnte ich mir vorstellen. Er könnte auch sagen, ey, dieser Jesus, der ist wirklich ein interessanter Typ, der fasziniert mich, ich probiere das mal aus. Könnte auch Neugier sein, oder? Ist so, vielleicht war alles das irgendwie bei Petrus vorhanden. Als Leiter kommen wir immer wieder in Situationen, in denen wir uns entscheiden müssen. Baue ich auf meine Erfahrung? Oder bin ich gehorsam Jesus gegenüber, weil es sich zu widersprechen droht? Oder weil wir den Eindruck haben, das widerspricht sich. Das ist doch eigentlich Quatsch, das zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Und der Punkt ist, dass es im Reich Gottes aber oft so ist, dass Jesus uns herausfordert, nicht auf unsere Erfahrung zu vertrauen oder auf unsere Ängste, sondern dass er sagt, ich fordere dich einfach heraus, gehorsam zu sein. Nicht mehr und nicht weniger. Ob sich das jetzt gut anfühlt oder nicht, ist mir jetzt egal. Ja, ich möchte, dass du gehorsam bist. Und dann haben wir das bekannte Land vor uns. Ja, das, was wir immer gemacht haben, wo wir sagen, da bin ich safe. Ja, das Bekannte, das ist auch bequem, da bin ich auch sicher. Und dann haben wir auf der anderen Seite das unbekannte Land, zu dem Jesus uns einlädt, dass wir es betreten, dass wir da hineingehen. Das ist eine Herausforderung, das fordert uns im Sinne auch heraus, dass wir über unseren Schatten springen müssen. Das ist das Wagnis. Manchmal ist es auch verrückt, Ja, wenn ihr die Bibel lest, dann wisst ihr, dass Gott manchmal die Leute hat verrückte Dinge machen lassen. Und er fordert uns heraus und möchte wissen, sind wir gehorsam? Oder bauen wir auf unsere Erfahrung? Wir haben als Deutsche unheimlich Angst vor Veränderungen. Ja, es gibt andere Länder, die sind da ein bisschen entspannter. Hier sind ja auch ein paar Niederländer, ja, zum Beispiel. Ich habe mir sagen lassen, dass ihr Niederländer auch, ne? Also dass ihr ein bisschen lockerer seid, was das so angeht. Und ich kann mir das, also ey, das ist total nachvollziehbar. Nach unserer Geschichte, in den letzten 100 Jahren, den ganzen Erschütterungen, dass wir auf Sicherheit spielen. Hat auch Vorteile. Aber im Reich Gottes geht es nicht immer um Sicherheit und unsere Erfahrung, sondern um Gehorsam. Und Leiter lernen, mit göttlicher Logik zu rechnen, nämlich mit dieser Logik, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Alle Tage. Und deine Sicherheit bin ich und nicht deine Erfahrung. Und ich könnte euch jetzt persönlich so ein paar Sachen erzählen, in denen ich gerade drin bin und wo Gott mich herausfordert, entweder auf Sicherheit zu spielen oder ihm gehorsam zu sein. Oh, das ist manchmal echt anstrengend, aber Gott fordert uns heraus. Vielleicht kann ich euch da mehr erzählen am 25. Januar. So, Teamplay statt Einzelspiel. Das ist mir auch wichtig hier. Petrus ist ja im Zentrum dieser ganzen Geschichte, aber da sind auch noch Jakobus und Johannes mit von der Partie. Und später finden die drei sich ja auch in diesem Zwölfer-Team wieder, ja? Also die 12 Apostel, die 12 Jünger. Im Reich Gottes gibt es keine Einzelspieler. Im Reich Gottes gibt es keine Einzelspieler. Wir brauchen immer den anderen, immer. Ja? Und natürlich gibt es mal besondere Aufgaben, dass jemand als Pionier oder Pionierin irgendwie unterwegs ist. Aber generell ist es so, dass Gott möchte, dass Jesus möchte, dass wir Teamplay erleben und im Team unterwegs sind. Und das hat gute Gründe. Du kannst ja dich ja mal umgucken. Also ich habe ja einen tollen Überblick hier. Ihr seid ja super tolle Leute. Ne? Guckt euch da aber auch mal selber um, ne? mit wem ihr hier unterwegs seid. Einfach mal, macht das mal kurz. Ne? Das tut auch gut, mal den Hals ein bisschen zu bewegen und so. Manche trauen sich jetzt gar nicht. Ne? Also, aber ey, wenn ihr das nachher macht, guckt euch mal an. Ihr seid tolle Leute und Gott hat euch zusammengestellt. Und da gibt es Menschen, und das, was ich jetzt sage, ist kein Geheimnis. Ich sage es trotzdem. Es gibt Menschen, mit denen du gut kannst. Ja, das ist normal. Solche Leute haben wir. Mit denen erlebst du Leichtigkeit, Freude, auch Innigkeit. Ja, da kannst du dich fallen lassen. Solche Leute brauchen wir. Und dann gibt es die anderen, die dich nerven. Ja? Kennst du so jemanden, der dich nervt? Nee, ist das hier nicht so? Ey, wisst ihr was? Ich habe richtig viele Leute, die mir total auf den Senkel gehen. Wirklich. Das darf ich dir natürlich nicht sagen, es sind ja liebe Geschwister und so. Aber es gibt wirklich Leute, die gehen mir richtig auf den Keks. Und da muss ich immer sagen, ey, wenn ich die, manchmal könnte ich die auch auf den Mond schießen. Ja, mache ich natürlich nicht, ist klar. Ich bin ja Pastor, das wäre einfach nicht gut, wenn ich das täte. Aber Menschen, Gott stellt uns in Teams mit anderen zusammen, mit Menschen, die anders sind als wir selber, die uns vielleicht sogar auf den Geist gehen, die uns nerven. Wozu macht er das? Er tut es nicht, um uns zu ärgern, sondern er tut das, damit er uns herausfordert zum Wachsen. Damit er uns geistlich, sag ich jetzt mal so ein bisschen fromm, geistlich reifen lässt. Unterschiedliche Menschen schaffen übrigens auch Raum, damit neue, unterschiedliche Leute hier dazukommen. Stellt euch mal vor, ihr wärt hier in Schwerin, ihr wärt alle gleich. Dann würden sich nur Menschen wohlfühlen, die genauso wären wie ihr. Das wäre doch irgendwie auch öde, oder? Und weil ihr sehr unterschiedlich seid, schafft ihr Räume, damit auch andere unterschiedliche Menschen hier gerne dazukommen. Also, wer nervt dich gerade? Vielleicht bin ich es auch. Ich fahre wieder weg. Ja, kein Problem. Ich komme erst am 25. Januar wieder. Aber wer nervt dich? Vielleicht magst du den mal näher kennenlernen. Das wäre doch mal was, oder? Mal einen Kaffee trinken oder so. Oder mal nett ansprechen wenigstens. Du musst ja nicht sagen, hör mal, du nervst mich, deswegen möchte ich dich jetzt mal kennenlernen. Das kann man geschmeidiger machen, ist klar. Aber einfach mal gucken, ey, welcher Reichtum ist da? Und wie will Gott mich auch durch den anderen mich entwickeln? Okay, also ich merke, ich muss so langsam echt richtig Gas geben. Selbsterkenntnis statt Selbsttäuschung. Das ist ein echt wichtiger Punkt. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie, heißt es in Vers 8, 5 Vers 8. Herr, geh von mir, sagt er, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Petrus merkt, Jesus ist Gott selbst. Der ist so anders und ich passe nicht zu ihm. Da ist eine Trennung. Und das Interessante ist, Jesus trennt sich aber nicht. Jesus könnte ja auch sagen, naja, mit den komischen Schwerinern will ich auch nichts zu tun haben. Macht er aber nicht. Sondern was Jesus tut, er verändert uns, er heiligt uns, er macht uns passend, er beginnt uns umzugestalten. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen beschäftigt mit einer amerikanischen Untersuchung, The Critical Journey, 1989, schon ein bisschen älter als ihr. Ja, Janet Hackberg und Robert Gülich, wie Menschen, da geht es darum, wie Menschen im Glauben wachsen. Und ich möchte euch das kurz vorstellen, weil ich finde es echt sehr spannend. Da gibt es verschiedene Phasen, 6 insgesamt. Der erste ist, Menschen kommen zum Glauben. Vielleicht bist du so jemand, hast dich gerade bekehrt und das ist super spannend. Die zweite Phase ist, das ist intensives Lernen. Da geht es darum, Bibel kennenzulernen, die Gemeinde kennenzulernen, anfangen zu beten und so weiter. Und irgendwann, das ist die dritte Phase, da geht es um die Mitarbeit. Ja, also das, worüber wir hier sprechen heute. Und dann wird es spannend. Die vierte Phase ist die sogenannte Reise nach innen. Und da berührt Jesus unsere Schmerzpunkte. Also da, wo es weh tut, um sie zu heilen. Und da, wo Entscheidung nötig ist. Hier zum Beispiel, Gehorsam statt Erfahrung. Und viele Menschen erleben dort so etwas wie eine Mauer. Sie kommen an eine Mauer und über diese Mauer kommen sie nicht rüber, weil sie Jesus nicht vertrauen. Und dann bleiben sie da stecken, vor dieser Mauer. Wenn aber Menschen über diese Mauer rüberkommen, dann beginnt sozusagen eine Reise nach außen, also neue Entdeckung von Berufung. Wer bin ich eigentlich im Reich Gottes? Und dann die sechste Phase, dass Menschen hineintreten in selbstlose Hingabe und Erfüllung. Und das ist das, wo Gott euch hinführen möchte. Durch die Schmerzpunkte hindurch, durch diese Mauer hindurch, zu selbstloser Hingabe für andere und Erfüllung. Und deshalb führt Jesus uns immer wieder an Schmerzpunkte. Und deswegen tut er das auch bei Leitern besonders. Oh, dafür habe ich jetzt gar nicht die Zeit. Aber ich kann dir das hinterher, Robert, du kannst hinterher hier mal gucken. Also Jesus macht das und er spricht mit dir, mit uns über unsere Ängste und über unsere Verletzungen, über destruktive Verhaltensweisen, über Sünde. Und diese Selbsterkenntnis hier, die soll Selbsttäuschung abbauen und uns dahin führen, dass wir Jesus mehr vertrauen. Und meine Frage an dich heute, und eigentlich bräuchte man einen ganzen Tag für sowas, um da intensiver einzusteigen, aber was sind deine Schmerzpunkte? Wo möchte Jesus dich heilen? Und wo ist er vielleicht schon jahrelang dran? Du stehst vor dieser Mauer, aber heute merkst du, er fordert mich heraus, ihm mehr zu vertrauen und ihm gehorsam zu sein. Okay, der letzte Punkt. Handeln statt warten. Handeln statt warten. Lukas 5, Vers 11. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Jesus ruft auf und Petrus und seine Freunde handeln. Das finde ich so beeindruckend. Die lassen alles liegen und folgen Jesus nach. Wir können viel über Vertrauen und über Glauben sprechen. Und das kann alles super cool und nett sein. Und es bleibt nur Theorie. Bis wir anfangen zu handeln. Bis wir anfangen, etwas zu tun, was Jesus gefällt, den nächsten Schritt zu gehen. Was zeigt dir Jesus heute, an diesem Tag? Vielleicht, da muss gar nichts mit der Predigt zu tun haben, vielleicht ist er schon länger an irgendeinem Punkt. Was zeigt dir Jesus heute, wo er dich herausfordert, zu handeln? Einen Schritt, einen Vertrauensschritt zu gehen. Und ich könnte jetzt ganz viele Tipps als Coach und als Seelsorger und als Pastor geben, mache ich alles gar nicht, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wenn Jesus dich anspricht, dass er es dir auch deutlich machen wird. Und das ist mein letzter Punkt, dein Glaubensschritt heute. Was ist dein Glaubensschritt heute? Das sind die wirklich echt absolute Basics der Leiterschaft, wo wir jetzt hier unterwegs waren. In welchem Bereich, hier an diesen Punkten, möchte Jesus dich heute weiterführen? Wo möchte er dich reifen lassen? Vielleicht hast du ja Sehnsucht, mehr von Gott zu erleben, einen großen Fang zu machen, so wie Petrus. Mal so einen richtigen Fang, ja, das wäre doch was. Und was ist dein Glaubensschritt, wo du heute sagst, Jesus, es ist irre, es ist verrückt und rein menschlich auch alles nicht möglich, aber weil du es sagst, deshalb gehe ich und handle so, wie du gesagt hast. Ich lade uns ein für so eine kleine Zeit der Stille. Also die Kinder werden wir hören, das ist auch sehr schön. Ja, aber eine kleine Zeit der Stille und wo du vielleicht auf das, was Jesus dir gesagt hat, irgendwie antwortest. Und ich werde diese Zeit der Stille mit einem lauten Gebet beenden. Herr Jesus, du könntest alleine, du bist allmächtig, allwissend, du bist überall, du hast alle Möglichkeiten. Aber du gebrauchst uns, du berufst uns, du brauchst hier berufst hier die lieben Leute in Schwerin. Was für ein Vorrecht, dass du uns so sehr liebst, dass du mit uns gemeinsam das anpackst, was dir so wichtig ist, dass Menschen dich kennenlernen. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Und du hast Einzelne heute berührt und ihnen deutlich gemacht, wie ihr nächster Vertrauensschritt aussehen soll. Und ich bete für sie, dass sie deinen Ruf hören und dass sie es wagen und dass sie statt warten ins Handeln kommen und dass sie dich erleben, wie gut du bist und wie gut es ist und wie schön es ist, mit dir unterwegs zu sein. Und schenk du uns das gemeinsam, hier in Schwerin, aber auch in der Freien Evangelischen Gemeinde in Norddeutschland, dass wir dahin kommen, dass wir unser Leben leben in selbstloser Hingabe und tiefer Erfüllung von dir und durch dich für andere. Das schenkst du uns zu deiner Ehre, Jesus, und zu unserer Freude. Amen.